Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Andreas Peter. Wir lassen uns von AfD-Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn über die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage unterrichten, die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in Moldau und Georgien betreffend. Mein Kollege Colin McMahon erläutert uns Hintergründe und Zusammenhänge einer Debatte in den USA, inwiefern die sogenannte MAGA-Bewegung von Antisemiten unterwandert wird. Mit dem Philosophen Sebastian Ostrich gehen wir der Frage nach, ob Moralismus des politisch linken Lagers die Ethik der Migration bestimmt. Und David Boos kommentiert die Forderung des österreichischen Altbundespräsidenten Heinz Fischer, sein Land solle Palästina anerkennen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Sogenannte Nichtregierungsorganisationen, abgekürzt aus dem Englischen als NGO, im Deutschen NRO, sollen sich eigentlich, wie es ihr Name sagt, dadurch auszeichnen, dass sie eben nicht in Verbindung zu Regierungen stehen. Die allermeisten NGO allerdings haben in der einen oder anderen Weise doch Verbindungen zu Regierungen, denn nicht wenige leben von Geld, das ihnen Regierungen geben. Vor diesem Hintergrund haben Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion eine sogenannte Kleine Anfrage an die deutsche Bundesregierung gerichtet, mit der sie erfahren wollten, inwiefern die Bundesregierung Nichtregierungsorganisationen finanziell unterstützt, die in der Republik Moldau aktiv sind. Einer der Mitantragsteller ist Udo Hemmelgarn. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Hemmelgarn.
Schönen guten Tag.
Herr Hemmelgarn, man weiß aus der Berichterstattung über Antworten der Bundesregierung auf Anfragen, dass sich die Bundesregierung gerne hinter Geheimhaltungsinteressen versteckt oder Unkenntnis behauptet. War das auch in Ihrem Fall so?
Das war auch in unserem Fall so. Man hat sich also die hybride Bedrohungslage durch Russland als Beispiel genommen und die massive russische Desinformationskampagne, die also in Moldau gefahren worden wäre. Und man müsse auf jeden Fall die Sicherheit der Empfänger im Auge behalten und könne deshalb über die Empfänger nichts sagen.
Das klingt doch irgendwie merkwürdig, wenn die Bundesregierung doch nur die Entwicklungszusammenarbeit oder überhaupt die Zusammenarbeit fördern wolle, braucht man doch keine Angst davor haben, Namen und Ross und Reiter zu nennen.
Ja, aber es ist eine wunderbare Methode, die wirklichen Empfänger zu verschleiern. Sie haben kaum Möglichkeiten, das zu verhindern.
Ergeben sich aus den Zahlen und Fakten, die Ihnen von der Bundesregierung zur Kenntnis gegeben wurden, Anhaltspunkte für eine Einmischung Deutschlands in die Innenpolitik der Republiken Moldau und Georgien? Denn Sie haben ja auch eine analoge Anfrage in Bezug auf Georgien gestellt.
Das können wir bisher aus der Antwort so nicht erkennen. Aber wie gesagt, wir werden also da nochmal nachhaken und nachlegen. Und wollen natürlich weitergehende Informationen bekommen und dann schauen wir mal.
Das heißt, die Zahlen, das, was also von der GIZ an die NGOs in Georgien und Moldau geflossen ist, die alleine haben Sie jetzt nicht stutzig werden lassen?
Erstmal nicht. Das, was uns stutzig macht, dass auf der Seite der GIZ die Zuwendungen höher sind als das, was aus unserer Anfrage hervorgeht. Insbesondere bei Georgien.
Heißt konkret?
Es ist mehr ausgekehrt worden als das, was man uns in der Antwort der Kleinen Anfrage mitgeteilt hat.
Und das haben Sie wie mitbekommen?
Ja, Sie können auf die Seite der GIZ gehen und können das nachlesen. Und da vergleichen Sie es mit der Antwort.
Die GIZ ist jetzt immer wieder genannt worden, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die beschreibt den Gegenstand ihrer Arbeit selbst mit sogenannter nachhaltiger Entwicklungsarbeit im Interesse Deutschlands weltweit. Was ich mich gefragt habe, ist, warum eine solche Organisation, die ja hoheitlichen Auftrag der Bundesregierung arbeitet, warum die in Form einer GmbH organisiert sein muss?
Genau diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, zumal das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, hundertprozentiger Eigentümer ist. Sie können sich dann auch den Aufsichtsrat ansehen. Da sind also einige Parlamentarier aus dem Bundestag dann Aufsichtsratmitglieder. Man kann nur vermuten, dass man auch über diese Form des Vorgehens weiter verschleiern will.
Haben Sie Kontakte nach Georgien und Moldau, die Ihnen bestätigen, ja, das, was ihr hier fragt, diesen Verdacht haben wir schon lange, dass deutsche NGOs in unseren Staaten mitmischen?
Das haben wir bisher noch nicht. Wir sind aber dabei, das weiter zu eruieren. Und es ist durchaus denkbar, dass wir uns mal die Mühe machen, auch mal vor Ort zu schauen, was da im Einzelnen passiert.
Sind Sie im Bundestag die einzige Fraktion, die sich dafür interessiert, was Nichtregierungsorganisationen dort so treiben?
Wir sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich definitiv dafür interessiert, was NGOs so weltweit mit deutschem Hintergrund fabrizieren. Von den anderen Kartellparteien können Sie das auch nicht erwarten. Sie müssen sich nur die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der GIZ angucken, dann wissen Sie, wir sitzen da nicht drin. Und man wird uns sicherlich auch keine Möglichkeit geben, da in mitzuarbeiten. Das ist schon ein in sich geschlossener Kreis.
Sie haben gesagt, Ihre Fraktion, Sie als Antragsteller, aber auch Ihre Fraktion wollen nachhaken. Welche Möglichkeiten bleiben Bundestagsabgeordneten bzw. einer Bundestagsfraktion, um jetzt noch für mehr Transparenz sorgen zu können?
Wie gesagt, wir werden also da eine weitere kleine Anfrage stellen, sowohl für Georgien als auch für Moldau, um das also auch ein bisschen zu vertiefen, was wir in der ersten Anfrage noch nicht an Informationen bekommen haben. Wir wollen weitere Informationen haben. Der Klageweg wird schwierig. Aber ich werde heute trotzdem mal mit unserer Juristerei darüber sprechen, um mal zu sehen, ob es da unter Umständen auch weitere Möglichkeiten gibt.
Haben Sie aus der sogenannten deutschen Zivilgesellschaft Rückmeldungen bzw. Bestärkung Ihrer Aktivitäten insofern erhalten, dass Ihnen mitgeteilt wurde, ja, das sind genau die richtigen Fragen, die er da stellt?
Also es gibt ein paar Reaktionen, aber ein großer Hype deswegen ist bisher nicht entstanden.
Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von AfD-Bundestagsabgeordneten hinsichtlich Republik Moldau und der Republik Georgien und der dortigen Arbeit von sogenannten Nichtregierungsorganisationen wirft neue Fragen auf, statt dass sie transparente und gute Antworten auf die Fragen gibt. Wir waren mit einem der Antragsteller, dem Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn, im Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hemmelgarn.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den bekanntesten Slogans, mit denen US-Präsident Donald Trump in den Wahlkampf zog, gehörte Make America Great Again, was zu Deutsch in etwa heißt, macht Amerika wieder großartig. Daraus entstand die sogenannte MAGA-Bewegung, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben des Slogans. In Europa firmiert diese MAGA in der öffentlichen Darstellung vorwiegend als rechtskonservativ oder rechtsnational. Aber Donald Trump hat mit der MAGA-Bewegung offenbar auch einen Zauberlehrling kreiert, der beginnt, ein Eigenleben zu entwickeln und seinem Meister gewisse Schwierigkeiten bereitet. Zusehends nämlich bekommt die MAGA-Bewegung einen tatsächlichen Rechtsdrall, der in offenen Antisemitismus mündet. Aktueller Anlass ist ein Interview des populären früheren Fox News-Journalisten Tucker Carlson mit dem nicht minder bekannten US-amerikanischen Rechtsextremisten Nick Fuentes. Und das hat im Trump-Lager offenbar für Nervosität gesorgt. Ich will mich darüber mit meinem Kollegen Colin McMahon unterhalten. Hallo Colin.
Ja, grüß dich.
Colin, ich habe gesagt, das Interview von Carlson mit Fuentes habe im Trump-Lager für Nervosität gesorgt. Unter- oder übertreibe ich damit?
Nein, das ist ein offener Bruch. Manche haben es sogar als Bürgerkrieg bezeichnet. Also es ging ja letzte Woche los, dass Tucker Carlson dieses Interview mit Nick Fuentes geführt hat. Aber eigentlich zeichnete sich das schon seit der Ermordung von Charlie Kirk ab. Seitdem Charlie Kirk von einem transgender-linken jungen Mann aus Utah erschossen wurde, ranken sich alle möglichen Verschwörungstheorien um diesen Tod. Zuerst hieß es von linker Seite aus, es wären vielleicht Anhänger von Nick Fuentes gewesen, dem erwähnten rechtsextremen Influencer. Und dann kam sehr schnell die Theorie auf, Israel müsse dahinter stecken, weil Charlie Kirk begonnen hatte, sich von Israel zu distanzieren. Und deshalb wäre er also vom Mossad erschossen worden. Und das hat jetzt wirklich ein Eigenleben angenommen. Und wir sehen, dass so jemand wie Tucker Carlson, der wirklich 17 Millionen Follower alleine auf X hat, einen Fuentes einlädt und mit dem dann offen über ihre antisemitischen Neigungen spricht.
Kannst du vielleicht ganz kurze virtuelle Porträts von Tucker Carlson und Nick Fuentes skizzieren? Vor allem von Letzteren. Ich glaube, der ist ja hier noch weniger bekannt als Tucker Carlson.
Ja, Tucker Carlson ist ja wirklich auch in Deutschland bekannt aus der Corona-Zeit, war ein Kritiker, ist auch ein Kritiker des Kriegs in der Ukraine gewesen, gegen amerikanische Auslandskriege allgemein, und ist dann bei Fox News rausgeflogen vor 3 Jahren, als er angefangen hat, die Videos von dem sogenannten Sturm auf den Kapitol zu zeigen, wo zu erkennen war, dass da eigentlich gar nicht so viel gestürmt wurde und dass teilweise die Leute von der Polizei wie die Touristen durch den Kapitol begleitet wurden. Und er hatte auch gewisse Andeutungen gemacht in Sachen Nord Stream, wer da wirklich dahinter stecken könnte. Und auf einmal saß Tucker Carlson auf der Straße, der erfolgreichste Moderator von Fox News, und hat dann von Elon Musk das Angebot bekommen, bei seinem neu übernommenen Twitter, sprich X, einen Kanal aufzumachen. Ist da sehr erfolgreich geworden. Allerdings hat Tucker Carlson wohl ein Startkapital von 15 Millionen von einem persisch-amerikanischen Investor bekommen, Omar Malik. Und hat angefangen, Gäste zu Plattformen, die, sage ich mal, sehr randständige Meinungen vertreten haben. Das ging los mit dem Hobbyhistoriker Daryl Cooper, der also der Ansicht ist, dass die Nazis den Holocaust gar nicht gewollt hatten und dass das alles nur ein Versehen war oder beziehungsweise durch die Not an der Front geboren wurde und dass Hitler gar nicht so viel über die Juden geredet hätte, sondern dass der wahre Kriegstreiber hinter dem Zweiten Weltkrieg Winston Churchill gewesen wäre. Das hat er also auch so gesagt. Und Tucker Carlson sitzt bei diesen Interviews und nickt wohlwollend und tut ganz erstaunt, was seine sehr extremen Gäste da von sich geben. Und dann dieses Jahr hat er angefangen, Leute einzuladen wie den iranischen Präsidenten Mahmoud Pezeshkian und den Premierminister von Katar, den Al-Thani, Mohammed Al-Thani. Und da hat man auch festgestellt, dass er wohl einer Lobbygruppe nahesteht, die $180.000 im Monat bekommt, um für Katar Werbung zu machen. Also der Einfluss da aus dem Bereich Katar ist wohl schon gegeben.
Das wäre dann auch der Grund, warum Tucker Carlson alle journalistischen Standards über den Haufen geworfen hat, für die man ihn ja bisher durchaus geachtet hat, oder nicht?
Ja, also wer zum Beispiel sein Interview mit Wladimir Putin gesehen hat, das war ja eigentlich sehr mutig. Viele aus der alternativen Szene haben das ja gefeiert. Ich fand das auch sehr interessant, sehr wichtig, dass Journalisten auch mit jemandem wie Putin reden, auch mit dem Feind muss man reden, um rauszufinden, wie der denkt und wie der tickt und wie man vielleicht einen Frieden schließen kann. Aber das Interview war ja schon sehr peinlich. Also Putin war ja Carlson intellektuell haushoch überlegen. Der hat ihm da Vorträge über 1000 Jahre russische Geschichte gehalten und Tucker Carlson hat ausgeschaut wie die doofe Blondine, die sowas noch nie gehört hat. Also Putin hat ihn wirklich vorgeführt und da hat man auch wirklich seine Abgründe und seine Mängel sehen können. Dass er sich jetzt an so Themen ranwagt wie den Präsidenten des Iran, da wagt er sich wahrscheinlich auch in zu tiefe Gewässer.
Ich wollte damit sagen, dass möglicherweise also rein pekuniäre Zwänge oder Verpflichtungen entscheidend dafür waren oder sind, jetzt eine solche Richtung einzuschlagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Tucker Carlson als Journalist nicht erkennt, in welches Gewässer er sich da begibt.
Es ist auch Clickbait, vielleicht verspricht er sich davon mehr Klicks, aber ich glaube, er hat jetzt wirklich mit dem Nick Fuentes-Interview sich nachhaltig geschadet. Also die Reaktionen waren doch sehr eindeutig aus dem etablierten konservativen Lager in Amerika. Nein, ich glaube wirklich, dass es seine Überzeugung ist. Ich glaube wirklich, dass sein innerer Antisemitismus zutage tritt, dass es seine Überzeugung ist, dass die Juden hinter allem stecken und dass es endlich mal so weit ist, dass wir das endlich mal sagen können. Diese Ansicht gibt es ja auch in Deutschland weit verbreitet, leider auch in der Corona-Maßnahmenszene oder auch im AfD-nahen Bereich. dass die Juden doch an allem schuld sind. Und jetzt fühlt sich eine gewisse Blase jetzt ermutigt, solche Meinungen offen zu vertreten. Der Gaza-Krieg geht natürlich schon seit 2 Jahren. Wir sind auch überflutet worden von dieser Hamas-nahen Propaganda, von einem Völkermord und einer Hungersnot. Jetzt, wo der Waffenstillstand eingetreten ist, stellt sich heraus, wie Trump letzte Woche gesagt hat, es waren 58.000 tote Hamas-Kämpfer von 67.000 insgesamt. Also das ist eigentlich kein Völkermord. Auch die UNICEF hat jetzt gesagt, dass es keine Hungersnot gegeben hat. Aber wir sind 2 Jahre lang mit diesem Narrativ bombardiert worden. Und das hat natürlich auch Eindruck gemacht bei patriotischen Kräften in der rechten Blase.
Zur Rezeption in Deutschland will ich noch kommen. Ich möchte gerne bei Trump bleiben. Er gilt ja als erklärter Israel-Freund, als Unterstützer Israels. Und das, was da gerade sich entwickelt in der MAGA mit Tucker Carlson oder Nick Fuentes als einem Beispiel, das muss ihm doch bitter aufstoßen, beziehungsweise das schadet ihm doch sicherlich auch.
Ja, es ist vor allem auch eine Spaltung, die durch das Weiße Haus geht. Der J.D. Vance, der Vice President, ist ein Freund von Tucker Carlson. Tucker Carlson soll auch seine Karriere ganz am Anfang als Senator beflügelt haben und mitgeholfen haben, dass er überhaupt in diese Position gekommen ist. Also da bestehen gewisse Schuldverhältnisse und Freundschaftsverhältnisse. Und J.D. Vance wird sich jetzt positionieren müssen. Also der Nick Fuentes ist jemand, der hat Adolf Hitler gelobt. Der hat gesagt, dass die Rassentrennung wieder eingeführt werden sollte. Der hat gesagt, dass der Mann die Frau dominieren sollte in der Ehe. Und das sind keine Ausrutscher, nicht vereinzelte Aussagen, die man vielleicht irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen hat, sondern das war seine ganze Sendung, das war sein ganzes Ding. Der hat im Prinzip am rechten Rand gegrast seit 2017, hat er eigentlich alle jungen Männer angesprochen, die vielleicht als Gegenreaktion gegen diese Identitätspolitik heutzutage, wo die toxischen weißen Männer eben für alles die Schuld gegeben wird, dass diese Leute sagen, ja gut, dann reagieren wir eben, indem wir sagen, wir sind weiße Männer und wir sind stolz drauf und so weiter. Also das war Nick Fuentes Einzugsgebiet. Und natürlich auch das Einzugsgebiet von Donald Trump und der MAGA-Bewegung. Ja. Und da muss sich jetzt so jemand wie J.D. Vance eigentlich eindeutig positionieren, sonst haben wir wirklich ein Problem.
Ist das ein völlig neuer Strang der Entwicklung innerhalb der MAGA-Bewegung, innerhalb des Trump-Lagers? Bisher war ja immer die Rede davon, dass vor allem so evangelikale Kreationisten und all sowas ihn unterstützen, beziehungsweise dass dort ein großer Teil der Fanbase von Donald Trump zu finden ist. Sind die Antisemiten, nenne ich sie jetzt mal, ist das eine neue Entwicklung?
Nein, es gab schon zur ersten Amtszeit von Donald Trump auch diese Phase des rechten Randes. Wenn wir uns erinnern, 2017, als Trump gewählt wurde, gab es diesen Richard Spencer, der Fürsprecher der weißen Nationalisten, der diesen Begriff geprägt hat, Alt-Right, also die alternative Rechte, die außerhalb der republikanischen Partei stattfindet. Und da gab es diverse Eskalationen um so Leute wie Melo Yiannopoulos, der als Provokateur dort durch die Lande gezogen ist und die Antifa auf sich gezogen hat in Berkeley, bis hin zu diesem schrecklichen Drama in Charlottesville, wo es um die Entfernung der Statue von Robert E. Lee, des Südstaatengenerals, ging. Und da wirklich rechtsextreme Kräfte also sich vereint haben. Richard Spencer war da und David Duke vom Ku Klux Klan war da. Und da hat Trump auf Anweisung von Steve Bannon dieses Zitat gebracht, es gab gute Menschen auf beiden Seiten, was ja auf den Zusammenhang gerissen wurde, weil er gesagt hat, der Klan und die Nazis sind zu verurteilen, aber es gab wohl auch gute Menschen, die für den Erhalt dieser Statue demonstrieren wollten. Das wurde aus dem Zusammenhang gerissen mit dem Ergebnis, dass Steve Bannon seinen Job im Weißen Haus verloren hat. Und es gab also 2017 schon diese Art von Konflikten, wo man sagt, okay, wir wollen keinen ausschließen, wir wollen eine breite Rechtsbewegung sein und da hat man plötzlich lauter so Spinner an Bord und nach einem halben Jahr muss da auch dann aufgeräumt werden.
Schönes Stichwort. Du hattest vorhin erwähnt, ein Riss gehe durch das Weiße Haus jetzt. Man könnte das sogar an einer Person festmachen, nämlich J.D. Vance und seinen Verbindungen zu Tucker Carlson. Hat diese ganze Gemengelage das Potenzial, wie soll ich sagen, die Administration auseinander zu dividieren oder gar zu einer Palastrevolte zu führen?
Das auf jeden Fall. Es hat ja schon das größte Think Tank der Republikaner jetzt getroffen, die Heritage Foundation. Das war im Prinzip sowas wie die Adenauer Stiftung, ein total Establishment republikanischer Think Tank. Den gibt es seit 52 Jahren. Die waren eigentlich der Mainstream. Und jetzt hat der Chef vom Heritage Foundation am Wochenende ein Statement rausgegeben, völlig ungezwungen, ohne Not, Kevin Roberts, hat gesagt, dass man zu Tucker Carlson stehe, auch wenn er solche Nazis interviewt, implizit, und dass man sich von fremden Mächten, also Israel, nicht etwas sagen lassen würde. Und Kevin Roberts ist jetzt natürlich da unter Feuer, deswegen wird vielleicht sein Amt verlieren, hat auf jeden Fall seinen Stabschef wohl gefeuert, der ihn dazu verleitet hat, diese Aussage zu machen. Und jüdische Spender lassen die Heritage Foundation fallen. Es ist auch schon ein Mitglied ausgetreten. Und diese Diskussionen wird es auch im Weißen Haus geben, auf jeden Fall.
Kommen wir mal jetzt zu Deutschland. Du hattest kurz schon versucht, die Brücke zu schlagen, beziehungsweise Kollateralschäden, will ich sie mal nennen, auch im deutschen Politikgeschäft, und zwar bei der AfD, zu kennzeichnen. Hat die jetzige Entwicklung der AfD schon geschadet? Wird sie ihr noch schaden?
Ja, das begann am Wochenende, als Apollo News einen Artikel über diese Eskalation Tucker Carlson, Nick Fuentes gebracht hat. Sebastian Thormann hat drüber geschrieben und Max Mannhardt, der Chefredakteur, hat es auch geteilt. Und einen sehr guten Artikel, sehr lesenswerten Artikel darüber geschrieben, der das Ganze auf Deutsch zusammenfasst. Und da kamen plötzlich im Internet die Reaktionen von den Nick Fuentes-Fans, die es hier anscheinend auch gibt. Also die Leute, die damit kein Problem haben, dass jemand sagt, er ist im Team Hitler oder er fand Hitler geil. Es gibt anscheinend diese Leute auf dem rechten Rand hier in Deutschland. Die haben sich dann plötzlich ganz unverblümt und teilweise unter Klarnamen zu Wort gemeldet und gesagt, ey, das kannst du doch nicht machen. Sozusagen, wenn jemand Hitler beleidigt, dann sind wir beleidigt. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung natürlich für die AfD, weil das sind Leute, die der AfD als sogenanntes Vorfeld gelten. Das heißt, sie sind keiner Kontrolle unterlegen und werden rezipiert im AfD-Bereich. Und das ist natürlich genau das, worauf der Verfassungsschutz gewartet hat. Also wenn da jetzt Leute im AfD-Umfeld anfangen, sich mit Adolf Hitler zu solidarisieren, dann wird das Verbotsverfahren auf dem Fuß folgen. Und das wird auch zu Recht auf dem Fuß folgen.
Die Fanbase von Fuentes, die es also deiner Meinung nach oder deiner Beobachtung nach auch in Deutschland gibt, die kann man nicht nur auf die AfD begrenzen.
Ja, wie gesagt, also es hat noch kein führendes AfD-Mitglied sich zu Nicolas Fuentes bekannt. Aber eben aus diesem YouTuber-Bereich, aus diesem Influencer-Bereich. Ich habe auch schon mit Max Mannhardt und Sebastian Thormann gesprochen. Die sind also wirklich bombardiert worden am Wochenende und haben das Ganze mit Humor genommen. Haben gesagt, das ist halt so, aber angenehm ist das nicht. Ich habe das auch schon mal erlebt, wie das ist, wenn man von diesen hauptsächlich anonymen Trollen dann plötzlich tagelang irgendwie angegriffen wird und mit grünen Fröschen irgendwie sein Feed voll gespammt bekommt. Also das macht keinen Spaß. Das hat die Antifa also durchaus Ähnlichkeiten. Und die Jungs schienen das mit Humor zu nehmen. Ich habe auch schon mit einem maßgeblichen YouTuber gesprochen und gesagt, hey, ihr müsst da wirklich aufpassen. Nick Fuentes ist kein Freund von uns. Und diese Einsicht scheint sich auch jetzt breit zu machen, dass man da doch wirklich vorsichtig sein muss.
In den USA wird die sogenannte MAGA-Bewegung, die da wesentlich dazu beigetragen hat, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen konnte, zunehmend zu einem Problem für den Präsidenten, weil Antisemiten beginnen, die Bewegung zu unterwandern. Mein Kollege Colin McMahon hat uns geholfen, Personen und Hintergründe dieses Phänomens und dieser Gefahr besser zu verstehen. Vielen Dank für das Gespräch, Colin.
Danke, Andreas.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Wenn es um das Thema Migration geht, ist heutigen Tags kaum noch eine rationale Debatte möglich, weil fast immer aufgeblasene Moral den Diskurs vergiftet. Das beginnt bereits mit der Vermischung der Begriffe Flucht, Asyl und Migration, die es moralisch erschweren sollen, sogenannte Wirtschafts- oder Armutsmigration zurückzuweisen bzw. zu begrenzen. Der Philosoph Sebastian Ostrich, Privatdozent an der Universität Heidelberg, vertritt die These, dass es für einen Staat sehr wohl moralisch geboten ist, Migration, insbesondere unkontrollierte, illegale, zu begrenzen. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Hallo, Herr Ostrich.
Ich grüße Sie.
Wir grüßen zurück. Herr Ostrich, der Verdacht schwebt schon lange über der Migrationsdebatte, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, dass es irgendwie kein Zufall ist, dass die schon erwähnten Begriffe Flucht, Asyl, Migration vermengt werden. Ist das schon das moralische Aufladen der Debatte, über das wir jetzt reden wollen, das nicht wenige Menschen wirklich stört?
Ich denke ja. Also da muss man eigentlich zwei Begriffe unterscheiden, oder ich möchte da zwei Begriffe unterscheiden. Einmal den Begriff der Moral und dann einmal den Begriff des Moralismus. Ja, und viele Konservative haben ein negatives Bild der Moral oder vom moralischen Diskurs per se. Und das ist, glaube ich, zu Unrecht eigentlich der Fall. Denn wenn es gute moralische Gründe gibt, dann sind das gute moralische Gründe für oder gegen eine Sache. Aber Moralismus ist genau das, was Sie jetzt beschrieben haben. Das ist eigentlich ein pseudomoralischer Diskurs, wo man eigentlich ohne Sachkenntnis über eine Sache urteilen möchte. Ja, also ganz lebenspraktisch ein moralisches Urteil fällen, ohne sich eigentlich über die Eigengesetzlichkeiten dieses Bereichs, über den man urteilt, auszukennen. Und wenn es eben um Migration geht, dann gibt es eben ganz verschiedene Dinge, die man nicht vermischen sollte. Also politisches Asyl, Migration ganz allgemein, also Wirtschaftsmigration oder sind Wirtschaftsflüchtlinge. Das sind alles unterschiedliche Begriffe. Subsidiärer Schutz ist ja auch nochmal ein weiterer Begriff. Ja, und das haben wir eigentlich alles vermengt, und zutreffend der Verdacht ist, dass damit eigentlich so etwas wie eine emotionale Drohkulisse oder ein emotionaler Druck ausgeübt werden soll, der eigentlich nichts mit einer Sachdiskussion zu tun hat. Aber wie gesagt, ich finde, man sollte eben aufpassen, aufgrund dieser Ablehnung des Moralismus nicht die Moral auch über Bord zu werfen, sondern die Moral, die ist durchaus auf der Seite der Konservativen, würde ich sagen.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist ein Konflikt zwischen dem moralisch berechtigten Anspruch des Staates, Migration zu kontrollieren, Migration zu kanalisieren, und auch dem moralischen Recht eines jeden Menschen, für sein Leben, für sein kleines bisschen Leben, die besten Bedingungen heraussuchen zu wollen.
Ja, also ein Konflikt muss da noch gar nicht unbedingt auftauchen. Es kann natürlich zu Konflikten kommen. Also natürlich, wer würde jemandem, der ein besseres Leben sucht an einem anderen Ort der Welt, absprechen, dass er ein Recht darauf hat, das zu tun und, oder zu versuchen? Die Frage ist nur, ob er ein auch Recht darauf hat, dass ihm andere Länder da entgegenkommen müssen und diesen Migrationswilligen auch aufnehmen müssen. Also wenn man in die Geschichte der Moralphilosophie schaut, dann taucht im 16. Jahrhundert eigentlich zum ersten Mal diese Idee auf bei einem Dominikaner, nämlich bei Francisco de Vitoria, der meinte, es gäbe so ein Recht, überall auf der Welt sich ansiedeln zu können, allerdings auch da nur mit der Einschränkung, solange man keinen Schaden zufügt, also dem Volk, auf dessen Gebiet man dann zieht. Ja. Bei ihm ging es natürlich damals um die Kolonialisierung der neuen Welt. Auf uns angewendet können wir eigentlich da sehen, selbst wenn wir ein solches Recht auf Einwanderung zugestehen, ist es eben nicht absolut, sondern es bedarf eben gewisser Rücksichtsnahmen. Und ich würde andererseits sagen, der Staat hat eine naturrechtliche Pflicht, sich um das Gemeinwohl zu kümmern, und zwar um das ihr eigene Gemeinwohl zu kümmern. Und da kann es eben zu Konflikten kommen zwischen Migration und Gemeinwohl. Und das erleben wir ja seit der Migrationskrise 2015 in aller Deutlichkeit.
Das heißt aber, ich hake nochmal nach, Sie glauben, dass man hinnehmen muss, dass dieser Konflikt eben auch zu Lasten von Menschen geht, die eben einfach ökonomisch ein besseres Leben wollen, aber dass ein Staat das Recht hat zu sagen, ja, wir erkennen diesen menschlich zu verstehenden Wunsch an, aber wir haben als Staat den Auftrag und die Pflicht, unser Staatswesen ordentlich zu organisieren und auch unsere Bevölkerung zu schützen.
Richtig, genau das ist mein zentraler Punkt. Und ich würde dann eben auch noch ergänzen, dass diese Pflicht des Staates, sich um das eigene Gemeinwesen, das eigene Gemeinwohl, die Stabilität, die Sicherheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und so weiter zu kümmern, dass diese Pflicht eben selber eine moralische ist, dass also hier nicht irgendwie Egoismus oder Eigeninteresse gegen Moral steht, sondern dass durchaus eine moralische Pflicht des Staates ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Hilfspflichten anderen Staaten, anderen Völkern gegenüber gibt. Die Frage ist nur, wie kommt man diese Hilfspflicht am besten nach, also am klügsten nach? Ja? Und es ist zweifelhaft, ob man dem anderen dadurch hilft, indem man das eigene Gemeinwesen destabilisiert. Ich würde gar nicht sagen, dass es keine Pflicht gibt, anderen zu helfen oder dass es diese nicht geben kann. Ja? Etwa weil im Nachbarland ein Krieg ausbricht oder eine Naturkatastrophe, dass man dann temporär Leute aufnimmt, da ist keine Frage. Aber das ist ja etwas anderes als das, was wir seit 2015 erleben.
In der Debatte wird ja gerade dem transatlantischen Westen, denn der Westen ist ja mehr als die transatlantische Blase, wie ich es immer formuliere, dass diesen Staaten vorgeworfen wird, jahrhundertelang habt ihr die Länder des globalisierten Südens ausgebeutet, für euch nutzbar gemacht und jetzt versucht ihr euch einzuigeln, wo die Menschen dort ein Stück des Kuchens haben wollen. Da wird auch darauf abgestellt, dass die Migrationsdebatte in westlichen Staaten, gerade auch in der EU, etwas zynisch sei, also sowas wie eine Selektion der wirtschaftlichen Nützlichkeit, also dass nur Menschen zu uns gelangen sollen dürfen, die wir auch ökonomisch verwerten können. Was halten Sie dieser Argumentation entgegen?
Also wenn das tatsächlich so wäre, könnte man das durchaus kritisieren, ja. Aber es ist ja nicht so, dass man gegen politisches Asyl etwa sein muss, ja. Also jemand, dem man politisches Asyl gewährt, den wählt man ja nicht nach wirtschaftlichen Kriterien aus, ja. Aber wenn es eben um Massenmigration geht, ist es durchaus zulässig, ja, geboten. Es wäre fahrlässig, wenn man diese Migration, sofern man sie überhaupt zulässt, nicht nach gemeinwohlorientierten Kriterien gestaltet. Was die Ausbeutung des globalen Südens betrifft, auch da müsste man jetzt in die empirischen Details schauen, wer genau wem was schuldet oder auch nicht. Und dann ist eben die Frage, ob dadurch denn eine Reparationsleistung geleistet ist, dass man das eigene Gemeinwesen destabilisiert, das andere Gemeinwesen, das man ja eigentlich aufbauen möchte, entleert, ja, man irgendwie Menschen dort wegzieht. Also das alles ist, scheint mir keine konsistente Argumentation zu sein. Ja, also wie hilft man einem Land am besten, indem man ihm hilft, eigenständige, stabile Institutionen aufzubauen, damit es sich eben selbst gestalten kann, ja, und nicht, indem man das Konzept der Grenzen aufgibt.
Sie haben in einem Vortrag im September in der sogenannten Bibliothek des Konservatismus die These aufgestellt, dass in der öffentlichen Debatte Moral dem linken politischen Spektrum zugeordnet werde. Woran machen Sie das fest?
Also ich erlebe das tagtäglich in den sozialen Netzwerken, aber man kann das auch an zig Buchpublikationen sehen, dass Konservative dazu neigen, ja vor einem Tugendterror zu warnen, vor Moralismus. Und dass Linke eben sich als besonders moralfähige, mitleidige Menschen inszenieren und dass dann so eigentlich ein Kampf entsteht, ein Meinungskampf, wo die Moral scheinbar nur auf einer Seite des politischen Spektrums verortet ist, nämlich bei den Linken, während die Rechten ja irgendwie als herzlos, egozentrisch und so weiter auftreten. Und dann eben, wie reagieren die Rechten drauf? Naja, die sagen dann immer, ja, Moral, das ist immer Moralismus, also irgendwie übertriebene Moral oder Selbstgerechtigkeit oder so. Und mein Punkt bei diesem Vortrag war eben zu sagen, die Rechten müssen eher viel mehr darauf achten, zu schauen, dass sie selber auch Moral, und zwar eine objektive Moral, für sich beanspruchen oder auf moralische Art und Weise argumentieren lernen. Ich glaube eben, es gibt gute moralische Gründe für konservative Positionen, gerade auch bei der Migrationspolitik. Also ich habe schon die Gemeinwohlorientiertheit des Staates erwähnt. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Lebt sein Leben nicht allein oder kann es nicht allein gelingend gestalten, sondern immer nur in Gemeinschaft mit anderen, letztlich im Rahmen eines funktionierenden Gemeinwesens. Und so ist also das Funktionieren eines Gemeinwesens eben auch ein ganz entscheidendes ethisches Kriterium. Und das darf man nicht einfach als Eigeninteresse und der Moral entgegen abtun. Im Gegenteil, also wir haben große moralphilosophische Traditionen, vor allem in der Antike und im Mittelalter, wo eben das Ethische und das Politische zusammen gedacht wird. Und das haben wir heute zunehmend vergessen, weil wir Moral nur noch individualisiert denken und nur noch in Pflichten und also in moralischen Pflichten denken und irgendwie das gute Leben oder das gelingende Leben des Menschen irgendwie ausblenden. Das gehört aber genauso zur Ethik mit dazu, würde ich sagen.
Was vermuten Sie, was glauben Sie, was wissen Sie, welche gesellschaftlichen Gruppen dahinter stehen? Und ich will jetzt nicht sagen stecken, das klingt dann immer so sofort wie Verschwörung. Wer der aktive Teil in der gesellschaftlichen Debatte ist, der die Moral für sich beansprucht, aus welchem Grund vor allem?
Ich habe jetzt keine empirische Studie dazu, wer das ist. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein sinistrer Plan dahinter steckt, sondern das hat sich, glaube ich, einfach mit dem Moralbild vom Individuum her gedacht und dann altruistisch gedachtes Regelwerk, hat sich das wahrscheinlich entwickelt. Und das ist etwas, was dem linken Denken irgendwie näher liegt. Das muss nicht immer irgendetwas, etwas Dunkles dahinter stecken, sondern das ist einfach der natürliche Ansatz. Und dann, was sich auch beobachten lässt, ist, dass eben Moral rhetorisch sehr, oder moralische Argumente, oder der Bezug auf Moral, ob er jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, rhetorisch sehr starke Wirkung hat. Denn wer möchte schließlich kein guter Mensch sein? Also wer die Moral auf seiner Seite hat, der hat das Gute auf seiner Seite. Und so hat sich das einfach auch als rhetorisches Mittel entwickelt und die Linken sind eben sehr geschickt gewesen und sind es bis heute, das für sich zu nutzen. Und die Rechten haben sich da ins Boxhorn jagen lassen.
Glauben Sie, dass die Medien da einen bedeutenden Anteil daran haben, dass jemand wie Sie zum Beispiel den Eindruck gewinnt, Moral wird irgendwie wie selbstverständlich nur auf der linken Seite verordnet?
Ja, die Medien, aber auch die Universitäten, würde ich genauso sagen. Das liegt aber eben einfach daran, dass dort, ist ja bekannt, zumindest in den Mainstream-Medien eben sehr viele Linke sitzen, also viel mehr als Konservative. Das hat intellektuell dann natürlich auch mit Theorien wie Postkolonialismus und diesen Dingen zu tun. Ihre Frage vorhin, die hatte ja auch schon solche postkolonialen Aspekte. Ja, ob wir den anderen jetzt eigentlich nicht schulden, den anderen entrechteten Völkern, dass wir jetzt mal uns hier selbst aufgeben. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber in diese Richtung ging ja Ihre Frage. Das kommt alles aus einer bestimmten Theorielinie und das hat also auch neben den Medien, würde ich die Universitäten da durchaus auch mit nennen.
Ein wichtiges Argument lautet auch immer, eine exportorientierte Gesellschaft, wie beispielsweise die Gesellschaften Deutschlands, Österreichs, auch der Schweiz, die können sich gar nicht erlauben, ohne Zuwanderung auszukommen beziehungsweise Zuwanderung begrenzen zu wollen. Ist das wiederum auch eine Vermengung von Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören? Oder ist das in diesem Fall dann das Diktat des Kapitals, sag ich mal so, das sagt, wir brauchen bestimmte Leute und bestimmte Leute brauchen wir, das Kapital, nicht? Was sagen Sie zu einer solchen Debatte?
Also das ist eine Vermengung der Themen. Also zumindest, wenn man auf diesen Punkt kommt, nachdem man angefangen hat, über Massenmigration und ihre Folgen zu diskutieren. Es kann sein, dass man in bestimmten Bereichen Fachkräfte braucht. Die Wirtschaft ist ja, wenn man auf das Gemeinwohl schaut, natürlich sehr wichtig, aber sie ist nicht der alles entscheidende Faktor. Es gibt auch andere Länder, Japan etwa, die machen das, zumindest soweit ich weiß, tendenziell anders. Es gibt natürlich auch so etwas wie soziale Kohäsion, die man berücksichtigen muss. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die vielleicht etwas dauern, aber trotzdem perspektivisch nicht unterschätzt werden sollten. Familienpolitik etwa. Ja, also Demografie ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber so zu tun, als gäbe es nur eine Möglichkeit, mit Fachkräftemangel umzugehen, nämlich unkontrollierte Massenmigration, das ist natürlich ja unglaubwürdig und unpassend. Ja. Grundsätzlich gezielte Migration, ja, es kann sein, dass das sinnvoll und gut ist, aber das müsste man dann im Einzelnen sich dann anschauen, welche Sparte man redet. Und man müsste es eben auch im Gesamtkontext anderer wichtiger Punkte sehen, die ein Gemeinwohl ausmachen.
Für mich hat sich unser Thema heute, also die Ethik der Migration, das Moralisieren, die Moral, das hat sich im Zusammenhang mit der Migration für mich vor allem gezeigt in der, wie ich finde, unseligen Debatte um die Seenotrettung. Also das heißt, dass Menschen, die sich für viel Geld in irgendwelche Nussschalen setzen und über das Mittelmeer versuchen, die EU zu erreichen, dass in dieser Debatte immer behauptet wird, ja, ihr, in diesem Fall ja dann wahrscheinlich Konservative, ihr habt ja gar kein Interesse daran, Menschen zu retten, ihr wollt die ersaufen lassen. Und das ja wirklich infam. Mhm. Ist in einer solchen extrem vergifteten Atmosphäre überhaupt eine rationale Debatte noch möglich?
Ja, erstmal haben Sie recht, das ist infam, weil man, und hier sieht man auch den Unterschied sehr schön zwischen Moralismus und Moral, ja. Also Moralismus ist hier, es sich leicht zu machen und zu sagen, der andere ist böse, weil er irgendwie böse Absichten hat und man muss doch hier nur dem eigenen Gefühl nachgehen und kein Konservativer käme auf die Idee, wenn er in einem Boot sitzt und er sieht einen Ertrinkenden im Meer schwimmen, erstmal nach dem Aufenthaltstitel zu fragen. Ja, das ist absurd. Natürlich muss man Menschen in Not retten. Die Frage ist nur, wie man politisch auf diese Dinge reagiert, ob man gewissermaßen dazu einlädt, dass die Leute sich in die Boote setzen und gerade dann sogar noch en masse ertrinken oder ob das nicht nur unklug, sondern eben auch unmoralisch ist. Ja, und das wäre natürlich die konservative Position. Jetzt Ihre Frage zum Diskursklima. Das würde ich immer vom Einzelfall abhängig machen. Also in vielen Situationen ist eine Diskussion tatsächlich nur sehr schwer möglich, weil sie überemotionalisiert ist. Ja? Wir müssten über dieses Thema Migration hinaus wieder eigentlich Diskursprinzipien lernen, wie zum Beispiel das folgende, das ich immer wieder bewerbe und das von Thomas von Aquin stammt, nämlich erst dann die eigene Position zu artikulieren, wenn man es geschafft hat, die Position des anderen so wiederzugeben, dass er sagt, ja stimmt, du hast erfasst, was ich sagen wollte. Und dann kann man drauf mit einem Gegenargument antworten. Man kann sich leicht vorstellen, wie unsere Talkshows und auch unser Verhalten in den sozialen Medien aussehen müsste, wie radikal anders es aussehen müsste, wenn wir uns ein solches Prinzip zu eigen machen würden.
Kann ein Staat Zuwanderung begrenzen und inwieweit ist das sogar moralisch? Oder ist die Migrationsdebatte moralisch überfrachtet? Wir haben das und anderes versucht, mit dem Philosophen Sebastian Ostrich, Privatdozent an der Universität Heidelberg, zu erörtern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ostrich.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Ein Teilaspekt des Nahostkonfliktes ist die diplomatische Anerkennung Palästinas. Von den 193 Mitgliedstaaten der UNO haben 157 diesen Schritt bereits unternommen. Mit der diplomatischen Anerkennung Palästinas wollen die betreffenden Staaten Druck auf die israelische Regierung ausüben. Jetzt hat der österreichische Altbundespräsident Heinz Fischer von der SPÖ sein Land aufgefordert, ebenfalls Palästina anzuerkennen. Hören Sie dazu einen Kommentar von David Boos.
Bella Gerand Alii, tu Felix Austria, Nube. Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich, heirate. So lautete seit dem 14. Jahrhundert der Wahlspruch der Habsburger, und auch wenn man sich in der Alpenrepublik schon vor über 100 Jahren von der Monarchie verabschiedete, so lebte dieses Motto in der österreichischen Volksseele weiter. Statt Heiratspolitik stand, vor allem im Kalten Krieg, nun die Diplomatie im Vordergrund, die Vermittlung zwischen Ost und West. Doch nicht nur zwischen den großen Blöcken des Kalten Krieges, auch im Nahostkonflikt übernahm Österreich eine Vermittlerrolle. Niemand geringerer als Österreichs Kanzlerlegende Bruno Kreisky, selbst jüdischer Abstammung, brüskierte 1979 den damaligen israelischen Premier Begin, als er sich mit Yasser Arafat traf und diesem ein Podium bot. Zeit seiner Kanzlerschaft positionierte Kreisky sich als Gegner des Zionismus und Pionier der Zwei-Staaten-Lösung. Begin dankte es mit der Bezeichnung jüdischer Verräter. Kreisky kümmerte das nur bedingt. Das Erbe Kreiskys lebt in manchen Teilen der SPÖ bis heute fort, allen voran in Altbundespräsident Heinz Fischer, der von 2004 bis 2016 das höchste Amt im Staat innehatte. Nun sorgte Fischer mit einem Interview zum Nahostkonflikt wieder einmal für Aufsehen. Geht es nach Fischer, sollte Österreich Palästina als eigenständigen Staat anerkennen. Dass Fischer ein Herz für Palästinenser hat, ist nichts Neues. 2016 wurde Fischer von Mahmoud Abbas der palästinensische Orden Stern von Palästina verliehen. Abbas bezeichnete Fischer als einen Menschen, bei dem, Zitat, wir mit unseren Anliegen immer auf Verständnis gestoßen sind, der unsere Sorgen verstanden hat, der uns immer unterstützt hat, der uns immer Gehör geschenkt hat. Zitat Ende. In den letzten Jahren gab Fischer mehrere Interviews, in denen er Israels Vorgehen im Gazastreifen kritisierte und dabei durch die Blume Benjamin Netanyahu als möglichen Nutznießer des Konflikts in den Raum stellte. In seinen neuesten Aussagen vertrat Fischer die Position, dass eine Zwei-Staaten-Lösung den Terroristen der Hamas den Nährboden entziehen würde. Es ist vor allem dieser Punkt, der im israelfreundlichen rechten Lager als blauäugig angezweifelt wird. Die österreichische Regierung machte trotz SPÖ-Beteiligung allerdings vorerst keinerlei Anstalten, Fischers Aufruf Folge zu leisten. NEOS-Außenministerin Meinel Reisiger meinte noch im September, dass es zu früh sei für die Anerkennung eines Staates, von dem man nicht einmal wisse, wie sein Staatsgebiet ausschauen würde. Und Kanzler Stocker von der ÖVP zweifelte, dass eine Anerkennung ein richtiges Zeichen setzen würde. Er forderte zunächst eine politische Lösung. Man könnte auch sagen, man drückt sich, wo man kann. Denn in weiten Teilen der österreichischen Politik bedeutet die Neutralitätsfrage in Bezug auf den Nahostkonflikt nicht so sehr Äquidistanz, sondern vielmehr ein Abwarten, bis der Wind aus unverfänglicher Seite weht. Die Ausnahmen für diese Regel sind vor allem die SPÖ, die auf traditionell gute Beziehungen zu den Palästinensern zurückblickt, und die FPÖ, die, wie die meisten rechten Parteien im Herzen Europas, seit vielen Jahren eine dezidiert israelfreundliche Politik verfolgt. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein. Einerseits ist da das in der DNA der FPÖ veranlagte Misstrauen gegenüber dem Islam sowie ein mögliches Bekenntnis zum, wie man es in den USA nennt, jüdisch-christlichen Erbe. Doch es darf nicht verboten sein, dahinter auch ein wenig Kalkül zu vermuten, denn es sind vor allem die Länder der ehemaligen Achsenmächte Europas, allen voran Deutschland, Italien, Österreich und Tschechien, die sich nach wie vor nicht zu einer Anerkennung Palästinas durchringen können. Zwar sind nicht überall rechte Parteien an der Macht, doch hat die Politik dieser Länder in weiten Teilen die Idee verinnerlicht, man müsse ohne Wenn und Aber zu Israel stehen. Und das gilt besonders dann, wenn man nicht als Nazi gelten möchte. Es mag vereinfacht sein, das Ganze auf die rhetorische Frage, wie kann ich Nazi sein? Ich unterstütze doch Israel, herunterzubrechen. Doch ganz lässt sich solches Kalkül eben doch nicht ausschließen. Das Volk scheint vielerorts jedoch deutlich weniger von historischen Schuldgefühlen geplagt zu sein. Bei einer Umfrage Anfang Oktober in Deutschland gaben 63% der Befragten an, man solle Palästina als eigenen Staat anerkennen, und nur 22% sprachen sich explizit dagegen aus. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Österreich sich dem Gruppenzwang anderer EU-Staaten, von denen 16 von 27 Palästina bereits anerkennen, beugt und einschwenkt. Allerdings wird Österreich bis dahin schon längst seinen Status als neutrale Vorhut, den es noch in den 1970er Jahren unter Kreisky innehatte, eingebüßt haben. Anstatt diplomatisch zu vermitteln, bleibt dann nur noch ein Platz als Fußnote unter den Mitläufern. Tu Felix Austria.
David Boos kommentierte. Das war die Ausgabe von Kontrafunk Aktuell vom 5. November 2025. Wie immer möchte ich am Schluss unserer Sendung noch eine Empfehlung aus dem Tagesprogramm von Kontrafunk aussprechen. Um 8, 14 und 21 Uhr lädt sie Stefan Milius ins Dreiländereck ein, wo es heute um den Umgang mit islamischen respektive islamistischen Gemeinden geht. 8, 14 und 21 Uhr also Dreiländereck im Kontrafunk. Mir bleibt wie immer, mich für Ihre Loyalität und Aufmerksamkeit zu bedanken und Sie einzuladen, uns Ihre Gedanken und Anregungen an die Adresse info@kontrafunk.radio zu senden. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich mir und Ihnen ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.